in my homeland, Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 15. September 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: Lotti, nördliche Lägern ohne Tiefenlager. Rosi Dreier ist mit den Anwohnern empört über die flotte Wendung der NAKRA zu einem atomaren Endlager an der Deutsch-Schweizer Grenze. Drohende Abschiebung von Herrn K. nach Sri Lanka. Felix sprach mit Marin Schulz vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Atommüll ist einfach irgendwo unterzubringen und die Schweiz sucht, genauso wie Deutschland, wie Frankreich und andere Länder, seit Jahren, seit Jahrzehnten nach Lagerstätten. Jetzt hat man eine zumindest gefunden in der Schweiz und ich bin jetzt verbunden mit Lotti, genauer gesagt mit Rosi Dreier von Lotti. Lotti ist eine Abkürzung und zwar nördliche Lägern ohne Tiefenlager. Erstmal herzlich gegrüßt.
Jawohl, danke. Danke für die Einladung.
Wo sind Sie denn her?
Ja, also ich bin aus Hohentingen. Ganz kurz zu Lotti. Lotti ist ein Verein nach Schweizer Vereinsrecht. Und wir erstrecken uns über die Kantone Zürich, über die Kantone Aargau. Also unsere Mitglieder sind aus dem Kanton Zürich, aus dem Kanton Aargau und, jetzt sage ich natürlich mit Anführungszeichen, aus dem Kanton Waldshut, also von der deutschen Seite. Also ich bin, so können wir sagen, von der deutschen Seite aus in Lotti. Wir haben unseren Verein als Schweizer Verein 2010 gegründet, als diese ganze Standortsuche, Atommüllendlager konkreter geworden ist für unsere Region. Also, ich bin tatsächlich auch keine Schweizerin, aber meine andere Kollegin, die Co-Präsidentin, die ist Schweizerin und der Dritte im Bunde, wir sind ja drei über die Kantone, das ist auch ein Schweizer. Ja, es ist auch, ich finde es gerade eine ganz interessante Frage am Anfang, es ist jetzt auch nicht so, dass mir jetzt sage, oh, die Schweizer, sondern das ist ein Thema, was jetzt über die Grenze hinweg endet vom Rie, hier vom Rie und endet vom Rie, uns einfach, ja, Sie haben gefragt, wie es geht, ja, belastet. Im Moment empfinde ich es mir als belastend. Wir sind nicht ganz überrascht, aber haben natürlich bis zum Schluss gehofft, dass es nicht in unsere Region kommt. So wie die so, das glaube ich, kann ich für die andere zwei Widerstandsorganisationen im Zürcher Weinland und am Bötzberg natürlich genauso sagen. Man kämpft ja für seine Sache und ja, jetzt hat es uns getroffen.
Was heißt das in diesem Fall? Jetzt hat es uns getroffen. Euch hat es ja schon mal früher sozusagen getroffen und dann seid ihr 2015 zurückgestuft bzw. aussortiert worden.
Ja, nein, uns hat es nicht schon mal getroffen. Uns hat es dahingehend getroffen, dass 2015 die NAKRA vorgeschlagen hat, nördlich Lägern zurückzustellen. Also, sie wollte dann nur noch diese zwei andere, also drei Regionen sind noch im Rennen, drei Standortregionen sind noch im Rennen und die NAKRA hat 2015 vorgeschlagen, nördlich Lägern wegen sicherheitstechnische Nachteile zurückzustellen. Dann haben die Kantone und das ENSI, das ist die Schweizer Aufsichtsbehörde, die haben da Druck gemacht und nördlich Lägern kam wieder ins Rennen. Das heißt, wir waren draußen, nördlich Lägern war draußen. Wir haben uns gedacht, für uns wäre das jetzt das Thema beendet. Ja, und dann kamen wir wieder rein und jetzt im Moment, und ich glaube, das ist die Schwierigkeit in dieser Situation, wir waren draußen und jetzt sind wir nicht nur wieder drinnen, sondern wir sind jetzt der Top-Favorit und die anderen zwei Regionen sind auf Standby. Ja, die NAKRA sagt im Moment, die Geologie hat gesprochen. Da fragen wir natürlich, und da muss man nicht Lotti-Mitglied sein, um das zu fragen. Und was war 2015? 2015 hat die Geologie auch gesprochen, und so schnell ändert sich die Geologie nicht. Also damals ungünstig, heute geeignet. Ja. Und das denke ich, ist eine ganz schwierige Situation. Wenn wir von Anfang an, wenn wir nicht schon mal draußen gewesen wäre, ich glaube, dann wäre die Leute jetzt auch hier nicht so aufgebracht. Man hat jetzt den Eindruck, hier stimmt irgendwas nicht.
Was vermuten Sie? Ich meine, ich persönlich vermute immer, irgendwo ist es so, dass Grenzziehungen geradezu geologisch gute Gebiete anziehen.
Ja, also das ist eine Vermutung, ich sage jetzt mal so, die im Raum steht und ich lasse es offen, ob ich die teile. Alle drei Standorte sind in Grenznähe. Die NACRA sagt, die sind in Grenznähe, weil hier die Gesteine sind, die geologische Schichte, die mir brauche, sagt die NACRA. Kann man nachvollziehen. Ich denke manchmal auch, ja, an Grenznähe ist das natürlich wahnsinnig bequem. Du hast natürlich keinen so Radius von Widerstand. Weil wenn das Referendum ungefähr in 10 Jahren gegen diesen Entscheid getroffen wird, dann ist die deutsche Seite natürlich außen vor. Das heißt, man hat es natürlich einfacher. Ja, weil da ist nur ein halber Radius. Ja.
Auf der anderen Seite natürlich selbstverständlich, ich nehme an, dass sich die Geologie nicht unbedingt an Grenzen hält, sondern hier und da, sprich jenseits des Rheines in der Schweiz genauso wie im Badischen, sind praktisch ähnliche geologische, geologische Grundlagen gegeben. Was wäre denn, wenn die Bundesrepublik Deutschland eben entsprechend auch in der Nähe der Schweiz ein Endlager fände?
Ist ein völlig anderes Thema. Also mein Thema, das Thema für Lotti. Sie haben mich jetzt hier angesprochen als Lotti-Frau. Unser Thema ist die Schweizer Atommüllentsorgung. Ich bin hier in Hohenthengen Gemeinderätin. Natürlich beschäftigt mich das andere Thema auch, weil ja, aber unser Thema ist jetzt die Schweizer Atommüllentsorgung. Und für Deutschland müsste ich jetzt einfach, für Deutschland möchte ich jetzt im Moment nicht sprechen. Das deutsche Auswahlverfahren ist immer ganz, ganz frühes Stadium. Ja, und ich weiß, dass da bei uns in der Region schon auch Standorte ausgeschieden worden sind. Jetzt nochmal, mein Thema ist nicht die Schweizer mit ihrem Atommüll, das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist hier ein Atommüll direkt hier, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, 10 Kilometer von meiner Stube weg in eine Gegend, die sowieso schon sehr belastet ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das in der Freiburger Gegend so klar ist. Wir sind hier im Endanflugsbereich vom Zürich-Kloten. Bei uns hier ist es ziemlich, ziemlich laut. Wir haben auf der anderen Seite vom Rhein, und jetzt spreche ich, will jetzt nicht sagen, ich spreche für die Schweizer, da ist die Landschaft sehr belastet durch den Kiesabbau. Das heißt, dieses Endlager kommt jetzt in eine Region, wo es sowieso schon Lasten trägt. Und das merke ich jetzt so, das ist für die Menschen hier, das ist nicht für alle, nicht für alle, aber das ist für viele hier schwierig. Das Atommüllendlager kommt nach der jetzigen Pläne in eine sowieso belastete Region.
Sie sagten, es kommt. Inwiefern kommt das? Da haben Sie noch was von einer Abstimmung geredet. Wie sicher ist denn das Ganze, dass das Atommülllager jetzt tatsächlich kommt? Oder werden die Karten nochmals neu gemischt?
Also jetzt ist es so, am Montag hat die NACRA verkündet, für welchen dieser drei Standortregionen sie das Rahmenbewilligungsbesuch, das ist sowas wie ein Baugesuch, ausarbeiten will. Für die Ausarbeitung vom Rahmenbewilligungsgesuch braucht die NACRA 2 Jahre. Da geht sie jetzt dran. So, wenn das ich sage jetzt einfach den Bauantrag, ja, das Rahmenbewilligungsgesuch, der Bauantrag, wenn der Ende 2024 eingereicht ist, werde die Behörde, die Bewilligungsbehörde der Schweiz, das ist das ENSI, das ist das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, das ist das KNS und das sind die kantonale Behörde, die werde sich 5 Jahre Zeit nehmen, um dieses eingereichte Baugesuch der NACRA zu überprüfen. Das ENSI geht dabei vor nach Kriterien, die jetzt schon fest sind. Das könnte theoretisch sein, das ist ein Beispiel, das ENSI auf was kommt und sagt, Moment, hoppla, das geht ja gar nicht. Ja, so und dann das noch. Das könnte sein, dass man sagt, nee, geht doch nicht. Und dann käme die anderen zwei Regionen, die jetzt zurückgestellt sind, die käme dann wieder in Zug. Das ist Theorie. In Wirklichkeit glaube mir hier, dass mit der ASR von der NACRA vom Montag eigentlich die Würfel gefallen sind. Und jetzt, dann sind wir, jetzt habe ich gesagt, 2 Jahre, 2 Jahre Bauantrag ausarbeite, 5 Jahre prüfe, dann wird, und jetzt nur für die Schweizer Seite, ganz sicher, wird das Referendum beantragt. Das heißt, eine Volksabstimmung für die ganze Schweiz. Und erst wenn das dann durch das Referendum angenommen ist, dann ist der Standort auch wirklich fixiert.
Jetzt gibt es viele Gründe für und gegen das Endlager. in nördlichen Lägern. Was hat sich jetzt denn in den Augen der NAKRA geändert?
Also die NAKRA musste sich einfach so sagen lassen, dass sie 2015 unseren Standort nördlich Lägern zurückgestellt hat mit einer Datengrundlage, die dem ENSI nicht ausgereicht hat. Ja, sie haben zwar nochmal nachgeliefert, den 700-seitigen Bericht, dass sie bei ihrer Einschätzung bleibe. Ist für mich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, was ich anspreche. Die NAKRA war sich damals, 2015, ziemlich sicher, dass sie der richtige von den drei Kandidaten ausscheide, nämlich nördlich Lägern, weil es ein sicherheitstechnischer Nachteil ist. Ich war damals in der Regionalkonferenz, war ich dabei, als die NAKRA ganz deutlich, fast beschwören sich dafür ausgesprochen hat, nördlich Lägern soll aus dem Verfahren. Die Bautechnik wäre erschwert in der Tiefe, das Platzangebot eingeschränkt, die Langzeitsicherheit nicht so optimal gewährleistet, die Rückholbarkeit erschwert und die Bedingungen im Vergleich zu den anderen zwei Standorten erschwert. 2015 wollte die NAKRA nördlich Lägern aus dem Verfahren rausnehmen. So, jetzt spricht die NAKRA davon, dass das, was damals war, also das ist jetzt ein Wortlaut von der NAKRA, wie ich es aus der Tagesschau entnommen habe, das war damals ein vorsichtiges Szenario. Und das trifft mir die Tatsache. Das war damals der Vorschlag der NAKRA. Und jetzt ist natürlich in meiner Wahrnehmung ein riesen Imageverlust für die NAKRA, dass sie damals einen Standort ausgeschieden haben, wo sie anscheinend nicht gut genug untersucht haben. Dann musste sie ihn wieder reinnehmen. Und jetzt wird er, und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ich habe irgendwie den Eindruck, dieser Standort wird durchgeboxt, ja. Ich weiß da vieles nicht und ich will auch nicht irgendwie was annehmen, aber es ist doch komisch, wenn man 2015 hinsteht und sagt, man sollte möglichst nicht an diesen Standort, die anderen zwei sind besser, und 7 Jahre später genau das Gegenteil behauptet. Das geht doch nicht mit rechten Dingen. Also das, für mich schwierig. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich will es ja selber fast nicht glauben, ja. Aber, und das ist auch das, was die Leute hier so irritiert. Ich glaube, wenn mir nicht draußen gewesen wäre, dann hätte man gesagt, jetzt hat es uns getroffen und schlimm und jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Aber die NAKRA war ja 2015 selber der Auffassung, es gibt bessere Standorte. Und Geologie ändert sich nicht so schnell. Und wenn der NAKRA-Geschäftsführer sagt, ja, die Geologie hat gesprochen, da kann man nur sagen, ja, und was war 2015? Ich möchte jetzt da nicht auch die Worte auf die Goldwaage legen, aber die ganze Kommunikation, die lässt einem so ein bisschen irritiert hier zurück und man denkt, hey, was geht hier? Ist das Verfahren noch korrekt oder ist es manipuliert? Fragezeichen, Fragezeichen.
An dieser Stelle möchte ich ganz einfach Rosi Dreier danken. Rosi Dreier von Lotti, nördliche Lägern ohne Tiefenlager. Wir werden sicherlich noch längere Zeit über das mögliche oder auch beginnende Endlager an der deutsch-schweizer Grenze reden und sicherlich auch mehr erfahren und sicherlich diesen Standort auf der Landkarte mit dem Kreuz, mit dem roten Kreuz versehen. Ich danke mal für das Gespräch.
Jawohl, vielen Dank Ihnen.
Der Anlass unseres Telefonats ist leider ein trauriger. Es geht um eine Person aus Sri Lanka, nämlich genauer um Herr K., der seit fast 7 Jahren in Deutschland lebt, nicht straffällig geworden ist und seit 5 Jahren in Vollzeit arbeitet. Nun droht ganz akut die Abschiebung. Er ist aktuell in Pforzheim in Abschiebehaft und soll Donnerstag, also morgen, den 15. September 2022, abgeschoben werden. Wie ist denn die aktuelle Lage den Herrn K. betreffend? Sind Sie mit ihm oder mit dem Umfeld in Kontakt?
Ja, ich bin mit seinen Familienangehörigen in Kontakt, genauer gesagt seiner Nichte. Da ist die Lage super angespannt. Das ist für die Angehörigen sehr schwer zu ertragen, ihren verzweifelten Onkel zu begleiten. Die Schwester des Betroffenen ist auch in Deutschland. Die Nerven liegen blank, die sind fertig. Und das liegt natürlich daran, dass es Herrn K. super schlecht geht. Er ist jetzt seit etwas mehr als einem Monat in der Abschiebehaft inhaftiert. Er ist seit Donnerstag in einen Hungerstreik getreten, ist dementsprechend körperlich schwach. Er versucht viel den Kontakt zu seinen Familienangehörigen aufrecht zu erhalten, ruft also an, weint viel, hat auch einen Brief geschrieben über seine Verzweiflung, hat Selbstmordgedanken geäußert. Er würde lieber in Deutschland sterben und hier von seiner Familie begraben werden, als in Sri Lanka zu sterben. Und dann weiß vielleicht die Familie gar nicht, wo er gestorben ist.
Besteht denn da noch Hoffnung, dass die Abschiebung gestoppt werden kann? Beziehungsweise was könnte noch getan werden, um die Abschiebung zu verhindern?
Also es gibt immer zwei Möglichkeiten in solchen Fällen. Die erste Möglichkeit ist politischer Art, die zweite Möglichkeit ist rechtlicher Art und man fährt immer beides parallel. Es geht ja hier um eine sehr gut integrierte Person, die Chancen hat, in Deutschland zu bleiben, sehr konkrete Chancen auch. Und rechtlich ist er anwaltlich super begleitet und da ist jetzt noch eine Beschwerde bei dem obersten Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg anhängig. Wir gehen aber davon aus, dass es abgelehnt wird. Und auf politischer Ebene wird mit dem Justizministerium wohl verhandelt. Das scheint sehr ablehnend zu sein, blockierend zu sein. Da wird nicht, also ist man nicht bemüht, eine Lösung zu finden. Und so die nachrangige zuständige Behörde hier für den Herrn Karls, das Regierungspräsidium Karlsruhe, das hat auch schon einen Antrag auf eine Duldung, mit der er bleiben könnte, abgelehnt. Also man versucht jetzt den politischen Druck noch aufrecht zu erhalten. Die Signale sind nicht besonders positiv und auch rechtlich gesehen sieht es nicht besonders gut aus.
Das hört sich nach einer leider sehr dramatischen Lage an. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass jetzt die Abschiebung von Herrn K. droht?
Herr K. ist als Asylsuchender nach Deutschland gekommen, 2015, und hat letztes Jahr im Oktober eine Ablehnung im Asylverfahren bekommen. Das heißt, das Asylverfahren war sehr lange. Und abgelehnte Asylsuchende sind ausreisepflichtig. Sie haben keinen Schutzstatus bekommen und müssen rechtlich Deutschland verlassen. Viele Leute, die so lange wie Herr K. in Deutschland sind, haben sich natürlich, wie Herr K. auch, integriert. Das heißt, sie haben Arbeit gefunden, sie sprechen Deutsch, sind in der Gesellschaft irgendwie auch angekommen und ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden. Und dann gibt es alternative Optionen, Bleiberechtsoptionen nennen wir sie, mit denen der Aufenthalt womöglich gesichert werden kann. Und diese Bleiberechtsoptionen, die sind oft an Voraufenthaltszeiten, also an bestimmte Zeitabstände gebunden. Und bei Herrn K. Ist es so, dass eine Bleiberechtsoption für ihn in 6 Wochen in Frage kommt. Da hat er also einen Anspruch drauf. Aber innerhalb von diesem Jahr, seit letztem Jahr der Ablehnung im Oktober bis eben in 6 Wochen, ist er ausreisepflichtig, ist er von Abschiebung rechtlich bedroht. Und man muss dazu sagen, dass es eine Möglichkeit gibt für solche Personen wie er, die eine Chance auf ein Bleiberecht haben, dass man nämlich einen Antrag bei der Härtefallkommission stellt. So ein Antrag bei der Härtefallkommission, da geht es um gut integrierte Menschen und dieser Antrag schützt vor Abschiebung. Das ist also ein ganz tolles Instrument. Aber man muss eben wissen, dass es die Möglichkeit gibt und man muss dabei begleitet werden. Also Herrn K. in seinem Fall hat er ein Hinweisschreiben bekommen, dass er wusste, es gibt die Härtefallkommission, aber dass es ein nicht sehr niedrigschwellig formuliertes Schreiben auf Deutsch und jemand muss helfen bei dieser Antragstellung. Und da haben wir eine Lücke, die weder von Behörden, Familienangehörigen, BeraterInnen gefüllt wurde. Und deswegen ist jetzt Herr K. in dieser misslichen Situation, dass er eigentlich eine Chance hätte, in Deutschland zu bleiben, aber in 6 Wochen oder frühestens in 6 Wochen. Und diese Chance wird er wahrscheinlich nicht wahrnehmen können.
Eine andere Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die Aussicht auf ein langfristiges Bleiberecht in Deutschland zu bekommen, ist ja das vom Bundeskabinett noch nicht beschlossene, aber in Planung befindliche Chancenaufenthaltsrecht. Damit sollen Menschen ein einjähriges Aufenthaltsrecht auf Probe erhalten und bekommen die Möglichkeit, ein langfristiges Bleiberecht in Deutschland zu erhalten. Das Gesetz muss noch vom Bundestag diskutiert und beschlossen werden und es ist noch nicht klar, wann das greift. Pro Asyl geht etwa von Dezember 2022 auf und diese Lücke, da es jetzt eben noch nicht gilt, scheint die Landesregierung zu nutzen, obwohl es im Koalitionsvertrag heißt, Zitat, für diejenigen, die viele Jahre im Land nicht straffällig geworden und gut integriert sind, werden wir alle Möglichkeiten im Land nutzen, um ein Bleiberecht zu ermöglichen. Jetzt ist Herr Karnig der Einzige, der abgeschoben werden soll. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat laut eigener Aussage in den letzten Monaten ähnliche Fälle begleitet. Und auch wir bei Radio Dreieckland begleiten diese Thematik schon eine Weile. Zuletzt wurde ein Mensch aus Gambia am 7. September abgeschoben, der ebenfalls gute Aussichten gehabt hätte, über das Chancenaufenthaltsrecht so eine langfristige Bleibeperspektive in Deutschland zu bekommen. Wie passt die Aussage im Koalitionsvertrag zu der gelebten Praxis?
Na, das ist relativ eindeutig, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Es ist untergräbt unseres Erachtens die Glaubwürdigkeit der Landesregierung, die sagt, es soll alles ausgeschöpft werden, was es an Bleibeoptionen gibt und die Leute sollen gut beraten werden. Das ist offensichtlich nicht der Fall, sonst hätten wir nicht so viele Personen, die eine Möglichkeit auf das Chancenaufenthaltsrecht haben, sobald es in Kraft tritt und die davor noch abgeschoben werden. Das heißt, die Landesregierung ergreift nicht mal rechtliche Möglichkeiten, die es gibt, um Personen vor Abschiebung zu schützen, die für das Chancenaufenthaltsrecht in Frage kommen. Das wäre zum Beispiel ein Vorgriffserlass. Das ist ganz eindeutig nicht beabsichtigt, nicht gewollt. Vor allen Dingen vom Justizministerium, wird also blockiert. Das ist die eine Sache, ne? Es wird blockiert, da passiert nichts. Die andere Sache ist aber, dass Personen abgeschoben werden, die potenzielle KandidatInnen wären. Man könnte ja auch einfach diese Personen nicht versuchen abzuschieben, aber es wird gemacht und deswegen können wir der Landesregierung unterstellen, dass sie sehr bewusst dieses Vakuum noch ausnutzt, bevor es das Gesetz auf Bundesebene gibt, um gut integrierte Personen abzuschieben.
Wie ist denn die Lage in Sri Lanka? Was bedeutet es jetzt für Herrn K., dass seine Abschiebung nach Sri Lanka droht?
Ja, das habe ich mir auch von den Familienangehörigen ein bisschen schildern lassen. Wir wissen aus den Nachrichten, dass es dort einen politischen Wechsel gegeben hat oder gerade am Geben ist. Wir haben von vielen Demonstrationen in den Nachrichten mitbekommen und der gravierenden Wirtschaftskrise. Die Angehörigen schildern mir, dass damit einhergeht auch eine sehr hohe Korruption. Alle nagen bei allen geht es ums Überleben. Das heißt, die Korruption ist sehr hoch. Das bedeutet für Personen, die abgeschoben werden, die aus einem europäischen Land abgeschoben werden, wie Herr K., dass diese Personen wie Milchkühe gesehen werden. Hier muss doch irgendwie Geld dahinter stecken. Die waren in Europa. Das bedeutet, er wird fürchtet auf jeden Fall dort finanziell ausgenommen zu werden. Und ganz speziell in seinem Fall ist es so, dass er geflohen ist vor eben vielen Jahren, weil etliche Kollegen und Freunde verschwunden sind, also verhaftet worden sind und dann verschwunden sind. Und das waren alles Personen, die in der Opposition im weitesten tätig waren, ganz praktische Dienste auch irgendwie erledigt haben, auf jeden Fall nicht regierungsnah agiert haben. Und er fürchtet deswegen, dass auch ihm eine Inhaftierung droht und so wie seine Freunde könnte er einfach das nicht überleben, also sprich gefoltert und ermordet werden. Das allerdings wird man dann halt nie herausfinden, denn er wird einfach einer von vielen sein, der verschwindet.
Was mir noch aufgefallen ist, ist die starke Fokussierung auf die Vollzeitarbeit und Straffreiheit, die das Ideal der guten Integration bedient, was bei Herrn K. ja ohne Frage zutrifft. Führt dieses ideale Bild jedoch nicht dazu, dass Menschen, die diesem Ideal nicht entsprechen, im medialen Diskurs abgewertet werden? Und sollte sich der Flüchtlingsrat im Sinne einer menschlichen Flüchtlingspolitik nicht für ein möglichst breites Bleiberecht einsetzen?
Das ist richtig. Wir spüren immer wieder, dass Menschen, denen man sozusagen einen ökonomischen Wert beimisst, mehr Sympathien erfahren. Da kann man mit Öffentlichkeitsarbeit mehr Sympathien schüren und auf politischer Ebene mehr erreichen. Das entspricht natürlich nicht unserem Menschenbild, dass ein Bleiberecht für alle ermöglichen möchte, gerade auch für Menschen, die aus verschiedenen Gründen es nicht schaffen, in das Bild des gut integrierten, ausreisepflichtigen Ausländers oder Ausländerinnen reinpassen. Das sind also Menschen, die gesundheitlich sehr angeschlagen sind, körperlich, psychisch angeschlagen sind, die eine weniger hohe Resilienz vielleicht haben, aus sehr schwierigen Herkunftsverhältnissen kommen und auch hier in schwierigen Verhältnissen dann gelandet sind, in sehr prekären Umständen leben müssen und ja, die nicht in die oder die aus der Leistungsgesellschaft herausfallen. Und für diese Menschen braucht es auch Perspektive. Diese Perspektive eröffnet das Chancenbleiberecht unserer Meinung nach nur bedingt. Das Chancenbleiberecht ist zwar erstmal ohne Bedingungen oder kaum an sehr wenig Bedingungen geknüpft, die ökonomischer Art sind, wie zum Beispiel die Lebensunterhaltssicherung. Ganz klar ist aber, Leute, die dieses Chancenaufenthaltsrecht auf Probe bekommen und dann nicht ökonomische Wertigkeit erzeugen können, dass die dann Stand jetzt auch wieder herausfallen können aus oder herausfallen werden aus dieser Aufenthaltserlaubnis. Die Aufenthaltserlaubnis soll nicht verlängerbar sein. Das heißt, wir haben Personen, die einmalig für ein Jahr ein Aufenthaltsrecht bekommen und dann aufgrund ihrer sehr schwierigen Biografie nicht den Wechsel in eine andere Aufenthaltserlaubnis schaffen werden.
Und abschließend, was sind denn die Forderungen an die Landesregierung jetzt konkret, den Fall von Herr K. betreffend, aber auch, du hast es angesprochen, das Chancenaufenthaltsrecht betreffend?
Ja, das Chancenaufenthaltsrecht betreffend haben wir natürlich auch erstmal noch Forderungen an die Bundesregierung, nämlich dass eben das verlängerbar ist, dass das noch geändert wird. Wir haben fordern außerdem, dass es nicht an einen Stichtag gebunden ist, ab wann Personen die Aufenthaltsdauer von 5 Jahren in Deutschland erfüllen. Das ist momentan der 1.1.2022. Also das sind so die Hauptforderungen, die wir an die Bundesregierung stellen. An die Landesregierung stellen wir die Forderung auf, einen Vorgriffserlass zu verabschieden oder zumindest aufzuhören, KandidatInnen abzuschieben, die für das Chancenaufenthaltsrecht in Frage kommen. Und bezüglich Herrn K., das Justizministerium hat alles, kann alles noch abwenden. Das Justizministerium kann sich heute jetzt dafür entscheiden, Herrn K. in Deutschland eine Perspektive zu bieten. Und dazu fordern wir das Justizministerium, die Landesregierung auf.
Das war Maren vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Vielen Dank für das Interview.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 15. September 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
Nein! Oh. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!